Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Und ich habe das Gefühl, die Super League lässt uns einfach nicht ganz los. Ich hatte mich gestern riesig gefreut auf das traditionsreiche Spiel Manchester United gegen den FC Liverpool. Aber da haben mir dann doch einige ManU-Fans einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die ManU-Fans haben sich nämlich zu Hunderten zuvor vor dem Stadion getroffen. Einige von ihnen sind dann sogar eingedrungen ins Old Trafford. Das ist ihnen wohl so gelungen. Sie sind nämlich durch den Fanshop irgendwie reingekommen. Ich denke, das Sicherheitskonzept sollte dann nochmal überdacht werden. Und dann waren eben einige hundert von ihnen im Old Trafford drin auf dem Platz. Dann wurden auch Bengalos gezündet in den Farben Grün und Gold. Das sind ja die traditionellen Manchester United Farben eigentlich gewesen. Dementsprechend natürlich auch eine Bekundung hin zur Tradition seitens der Fans. Ich fand es noch ganz spannend, dass viele von den Protestlern ziemlich jung waren. Ja. Also die sahen wirklich häufig noch unter 20 aus. Fand ich ziemlich cool irgendwie, dass sogar die Jungen schon auch die Dimension des ganzen Geschehens begreifen. Und dann hat eben die Liga gesagt, nein, wir können das Spiel jetzt erstmal so nicht anpfeifen, weil es eben noch im und auch um das ganze Stadion rum diese Proteste gab. Man hat gehört, dass die Spieler samt dem ganzen Trainerteam noch gar nicht im Stadion selbst vor Ort waren. Sie waren wohl noch in ihren Mannschaftshotels, haben den Weg dann gar nicht erst angetreten und das Spiel wurde daraufhin abgesagt. Also ein sehr turbulenter Tag, über den wir jetzt natürlich sprechen müssen. Aber natürlich auch die Frage, wie konnte es so weit kommen? Weil gestern war ja eigentlich ein großer Protest gegen die Glazers. Und die Glazers, das ist der Besitzer, oder Joe Glazer ist der Besitzer von Manchester United.
Genau, an der Stelle wollen wir einmal eine kurze Geschichtsstunde einstreuen, weil natürlich die Frage ist, warum wird das jetzt in United noch so weitergetragen? Warum ist ausgerechnet dort die Aufruhr über die Super League immer noch so groß? Und warum reißen die Proteste nicht ab, während ja bei den anderen Top 5, also ne, bei den anderen 5 Clubs, eben nichts passiert und da die Proteste verhältnismäßig abgeklungen sind und man scheint da wenigstens eigenermaßen mit dem Verein im Reinen zu sein. Aber bei United ist eben dies nicht der Fall. Und dafür müssen wir zurück ins Jahr 2005, denn das war das Jahr, an dem die Glazer-Familie, du hast sie angesprochen, Manchester United für eine kolportierte Summe von 790 Millionen Pfund gekauft hat. Also ein wichtiger Schritt für United in seiner Geschichte. Denn bis zu diesem Tag war United tatsächlich ein börsennotiertes Unternehmen und das schuldfrei und dann über Nacht verschuldet. Jetzt fragt man sich natürlich, warum verschuldet? Es wurde ja eigentlich nur übernommen. Das liegt daran, dass die Glazer-Familie...
Sind Amerikaner übrigens, ja.
Ja, genau. Auf der anderen Seite vom Atlantik haben sie dann die Entscheidung getroffen, diesen Verein zu übernehmen und eben einen Teil dieser Kaufsumme zu übertragen auf den Verein. Also für alle, die wirtschaftlich jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand sind, das ist ein eher umstrittenes Verfahren, aber von dieser Kaufsumme konnte man eben einen Teil davon auf den Verein überschreiben. Das heißt, United, die vorher bei plus minus null waren, waren plötzlich um 500 Millionen Pfund verschuldet. Also ein Riesenschlag für United. Und seit diesem Tag, seit 2005, also jetzt seit 16 Jahren, laufen sie diesem Schuldenberg hinterher. Und ich kann absolut verstehen, dass man da einen inneren Frust aufbaut, weil es nicht so ist, dass die Glazer-Familie sich irgendwie verzockt hätte mit diesem Deal. Und könnte man ja meinen, dass der Club irgendwie verschuldet ist. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Glazer-Familie hat sich wirklich seitdem um hunderte Millionen Euro daran bereichert und wirklich den Verein ausgesaugt wie Blutsauger und haben regelmäßig durch Gewinne, durch Dividenden riesen Geldsummen aus dem Verein herausgezogen, während eben der Verein selber finanziell schlecht aufgestellt ist und eben nicht mehr richtig wirtschaften kann. Und regelmäßig eben den Schuldenberg abbaut. Und es sind selbst im Jahr 2021 jetzt noch 455 Millionen Pfund, die sie im Minus sind. Also eine unglaubliche Geschichte. Und dementsprechend ist diese Wut auf diese Familie nicht neu. Und die Super League und wo ja auch die Unterschrift von Glazer drunter war, eben nur so der letzte Funken gewesen, damit das Fass übergelaufen ist.
Ja, die Glazer und vor allem auch Joe Glazer, der Chef der Glazer Family, wenn man das so sagen will, ist wirklich wahnsinnig unbeliebt in ganz England, aber natürlich besonders unter den Man United Supportern. Das liegt irgendwie daran, weil sie auch häufig agieren wie Phantome, das kann man ja auch so sagen. Sie treten so gut wie nie in der Öffentlichkeit auf, sind wahnsinnig öffentlichkeitsscheu. Das ist ja auch nicht so gern gesehen in England, wenn quasi der Kopf eines Vereins unsichtbar ist. Da will man ja auch häufig einfach das Gesicht dazu haben und sich damit auch ein bisschen ja, identifizieren können und so weiter. Und ich fand es auch ganz spannend, weil unter dieses Super League Proposal, also unter diese Willenserklärung, hat auch Joe Glazer seine Unterschrift gesetzt. Und das hat auch sehr viel Aufruhr auf sich gezogen, weil eben Joe Glazer so gut wie nichts unterschreibt in der Öffentlichkeit. Und dementsprechend konnte man damals auch sehen, okay, die meinen es wirklich ernst, wenn sogar Joe Glazer, das Phantom, mal was unterschreibt, was in die Öffentlichkeit geht. Und ja, ich denke, wir sollten jetzt kurz noch das Geschehen von unserer Seite aus bewerten, weil es waren ja wirklich unfassbare Szenen. Es sah so ein bisschen aus wie eine riesige Demonstration, nur eben an einem sehr komischen Ort, nämlich in einem Fußballstadion. Sieht man jetzt ja nicht so häufig. Vor allem diese Szenerie war wahnsinnig unwirklich für mich. Also dieses riesige Stadion, die ganzen leeren Ränge und dann unten auf dem Platz, ich denke mal einige hundert Man United-Fans, zum Teil mit Bengalos. Also ein unwirkliches Geschehen. Jetzt die Frage, war das noch ein angemessener Protest oder war es einfach zu viel des Guten? Was meinst du?
Ja, schwierig einzuschätzen, weil wenn man die anderen Vereine im Verhältnis sieht, dann passiert dort nichts und dieser Verein schlägt so über die Stränge, dann könnte man jetzt natürlich meinen, dass auch die Fans hier irgendwie völlig den Rahmen verloren haben und hier zu Unrecht protestieren, sehe ich allerdings anders. Für mich ist das eine gerechtfertigte Reaktion und ich muss irgendwie immer an die Worte von Joaquin denken, der das auch alles sehr in Schutz genommen hat und hat gesagt, das ist nur die logische Konsequenz und es wäre nur der Anfang von weiteren Protesten. Und ja, gerade im Hinblick auf diese United-Geschichte und diese Wut und dann jetzt die Super League, also ich kann verstehen, dass man da protestiert. Ob es dann in dieser Weise sein muss, also ich muss auch sagen, ich hätte mich sehr auf das Spiel gefreut, vielleicht einfach mal als neutraler Zuschauer. Ja, aber nein, Spaß beiseite, ich kann es verstehen und halte es durchaus für gerechtfertigt.
Ja, aber ich finde es irgendwie spannend, du sagst immer so, wie dich das überrascht hat, dass es ausgerechnet jetzt von ManU kommt. Für mich ist es vollkommen logisch oder auch irgendwie toll, dass gerade sich die ManU-Fans jetzt in diesem Protest so ein bisschen hervortun, weil ManU ist ja nun mal einfach der traditionsreichste Club in ganz England, einfach auch der größte Club in der Weltsicht, mit wahnsinnig vielen Fans über die ganze Welt verteilt und mit dieser Tradition und so weiter, da muss es, finde ich, auch einfach einen Verein geben, der die Vorreiterrolle auch in diesem Protest einnimmt. Und dementsprechend muss es für mich einfach ManU sein, weil ganz ehrlich, ich erwarte nichts von Tottenham-Fans, von Chelsea-Fans oder so. Jetzt nichts gegen diese Fanlager, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dieser ganzen Fankultur von Man United.
Ja, ist witzig, dass du das ansprichst, weil das ist ein bisschen paradox, weil das United so groß geworden ist, liegt eben an der Glazel-Familie. Also sie haben extrem viel Wert darauf gelegt, international hohes Ansehen zu haben. Sie haben immer wieder spannende Werbepartner an Bord gezogen und sie haben eben alles dafür getan, so groß zu werden. Und jetzt scheint ihnen eben diese große Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf die Füße zu fallen. Und dementsprechend groß ist auch der Gegenwind bei dieser Entscheidung gegen den Fußball.
Da würde ich jetzt wirklich mal kurz einhaken wollen. Für mich, also die Glazers und ihr Einfluss, ist natürlich immer so ein bisschen ein verzerrtes Bild, weil natürlich Man United in der Außenwirkung ist nach wie vor noch ein richtig, richtig großer Club und dementsprechend denke ich auch einfach ein Verdienst von ihnen natürlich, dass sie durch Vermarktungsdeals und so weiter da das aufrechterhalten konnten, aber rein sportlich hat diese Familie jetzt ja keinen großen Erfolg gebracht. Also die größten Erfolge hatte ManU ja vor ihrer Ära. Das war ja einfach die Ära vor 2005 mit diesen ganzen Urgesteinen um Roy Keane, Cantona und so weiter. Champions Leagues wurden da geholt, damals hießen sie ja noch anders, aber trotzdem, die erfolgreichen Zeiten in der Liga waren ja auch vor den Glazers, dementsprechend haben sie für mich nicht den Erfolg gebracht.
Den Erfolg nicht, nein, aber diese Reichweite auch vielleicht über Europa hinaus kam dann durch die Glazer-Familie und ja durch diese offensiv geführten Kampagnen von United. Aber man kann auf jeden Fall sagen, sportlich sind sie gescheitert. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die Vereinsstruktur da sehr veraltet ist und sie haben es eben nie geschafft, diesen einen Sportmanager, so heißt es wenigstens in Deutschland, irgendwie zu installieren, der da mit den vielen Summen, die ja bei aller Kritik an der Glazer-Familie, die ja die Summen auch trotzdem für Transfers zur Verfügung gestellt haben, dass die eben nicht richtig genutzt wurden, dass man da nicht geschafft hat, einen mit viel Sachverstand irgendwie zu installieren und das müssen sie sich am Ende vorhalten.
Genau, das kann ja auch wieder als ein Fehler einfach so eingestuft werden. Okay, man hat wahnsinnig viel Geld nach wie vor reingepumpt, aber man hat es nur mal durch die falschen Kanäle fließen lassen.
Genau.
Also wenn da kein Sachverständiger ist, der wirklich haargenau weiß, okay, wir haben jetzt einen Plan, nach diesem Plan wollen wir Spieler verpflichten. Den gab es ja überhaupt gar nicht in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auch einfach ein Fehler von der Glazer-Family oder von Joe Glazer, dass er niemanden installiert hat, der sein Geld da wirklich vernünftig anlegt. Weil Ed Woodward hat man ja über die letzten Jahre gesehen, er ist es nicht. Er hatte keinen wirklichen Plan. Man hat einerseits so große, alternde Stars gekauft. Ich weiß noch, ein Schweinsteiger, jetzt ein Cavani, natürlich auch ein Pogba. Also alles Spieler mit Außenwirkungen, zum Beispiel auch Ibrahimovic. Aber andererseits hat man dann so unbekanntere Spieler für viel zu hohe Beträge geholt. Ein Fred für 50 Millionen, also auch unfassbar. Dementsprechend irgendwie alles ein großes Chaos bei Man United. Und auch in der ganzen Premier League. Währenddessen wir jetzt unsere Folge hier aufnehmen, gibt es aber allerdings noch eine große Änderung. Nämlich die Premier League als Ligaverband hat heute ein Statement freigegeben, wonach die Liga jetzt beschlossen hat, dass alle Clubbesitzer demnächst eine Verpflichtungserklärung unterzeichnen müssen, in der sie sich halt für die Prinzipien der Premier League quasi verantwortlich zeichnen müssen. Dementsprechend will man verhindern, dass so etwas nochmal passiert, dass quasi sich Abtrünnige finden, die der Liga Goodbye sagen wollen. Sehr interessanter Vorschlag, weil auch in diesem Bericht oder in dieser Absichtserklärung von der Liga auch von sehr, sehr hohen Strafen die Rede ist, falls diese Regeln nochmal gebrochen werden sollen. Also man merkt, da ist auch einiges los hinter den Kulissen. Hast du noch irgendwas dazu jetzt abschließend zu sagen, bevor wir dann wieder weitermachen können mit dem Spieltag?
Nee, für mich nur spannend, dass man jetzt wirklich auch diesen offiziellen Weg geht. Also so eine Charter, man kennt das ja aus politischen Institutionen, hat immer auch ein bisschen Symbolwert. Also ich denke, es geht darum, einfach jetzt irgendwie eine offizielle Schranke aufzustellen, weil man eben schon Angst hat, dass dieses Projekt, was jetzt zum ersten Mal so richtig öffentlich vorgestoßen ist, dass es nur zeitweise zurückgesetzt wurde und eben nur darauf wartet, dass wieder mal irgendeine Bank sagt, wir supporten das mit vielleicht nochmal der doppelten oder dreifachen Summe. Und um das eben zu verhindern, möchte man diese eher, würde ich sagen, symbolische Barriere aufzubauen. Aber damit können wir diesen Part der Folge auch abschließen.
Okay, jetzt gehen wir wieder mehr zum Fußballerischen. Und es gab wirklich einige tolle Spiele. Deswegen waren wir in der Vorbesprechung nicht so ganz uns einig, wie wir die ganze Folge hier aufteilen. Weil natürlich war dieses Geschehen gestern im Old Trafford ja fast von Weltbedeutung für den Fußball insgesamt. Aber es gab auch wirklich tolle Spiele in der Premier League. Wir machen das heute so, dass wir eher einen kürzeren, aber dafür einen knackigeren Überblick über die Spiele bieten. Und wir fangen an mit dem Spiel Crystal Palace gegen Man City. Natürlich hat dieses Spiel vor allem dadurch die Außenwirkung gehabt, dass Pep unglaublich viel rotiert hat. Ich denke mal, die Aufstellung hat man vorher noch nie so gesehen von Man City. Ich will nur kurz daran erinnern, Gabriel Jesus und Kun Aguero haben da als Doppelspitze fungiert zum Teil. Dass man das nochmal sieht, hätte ich auch nie mehr gedacht. Aber auf jeden Fall eine Riesenrotation von Pep.
Genau, ist natürlich nur verständlich, nochmal kurz der Vollständigkeit halber genannt. Ich denke, ihr wisst es, wir hatten jetzt letzte Woche unter der Woche das Champions League Hinspiel und jetzt am Dienstag das Champions League Rückspiel, also wichtige Wochen für City, und da die Meisterschaft schon klar ist, ist die Rotation nur eine logische Folge. Mal um ein paar zu nennen, ein Ruben Dias hinten drin fehlte, Gündogan, Foden, alle spielen nicht.
De Bruyne.
Genau, ein Sterling dafür wieder in der Startelf und Aguero, also Spieler, die eher in der Form ein bisschen kriseln, macht auch Spaß, finde ich. Also gerade dann die aus der zweiten Reihe mal zu sehen, die
das ja sind ja auch gute Kicker, ne?
Unbestrittene Riesenqualität haben. Auch ein Ferran Torres, der ja mit Riesenerwartungen auch kam, als Riesentalent, auch getroffen. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen über die Person Aguero sprechen. Also ich finde das spannend in so einem Spiel. Man spielt gegen eine Mannschaft von Crystal Palace, die im Mittelfeld der Liga ist, spielt einen soliden Fußball, steht hinten sicher mit extrem ekligen Innenverteidigern. Und dann ist es wieder mal der alte Mann, muss man ja fast sagen, der dann irgendwie es schafft, ja das 1-0 zu erzielen und aus dem Nichts. Und wie, also was für ein Tor.
Ja, einfach ein unfassbares Tor von Sergio Kun Aguero. Und vor allem, es kam wirklich so aus dem Nichts. Weil Man City war ja wirklich jetzt nicht so drückend überlegen, dass man sagen könnte, ja, das Tor war nur eine Frage der Zeit. Aber wirklich auch, wie Aguero diesen Ball verwertet hat. Er ist ja erst 32, deswegen finde ich es ab und zu so ein bisschen überzogen, dann ihn so jetzt als Routinier zu bezeichnen. Ich denke, der Mann hat noch einige gute Jahre im Profifußball, so ist ja nicht. Aber dieses Tor, ein unfassbares Tor, haut den da wirklich unters Dach des Tores. Und ja, einfach mal wieder ein Zeichen seiner Klasse. Er steht ganz vorne in der Premier League, wenn es um Tore geht, in der Allzeitstatistik. Also dementsprechend, er jagt gerade auch noch weiterhin Rekorde. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er irgendwie noch weiterhin in der Premier League sein will, um einfach noch weitere Rekorde zu sammeln. Also denkst du, das ist irgendwie auch ein Ansporn für solche Spieler, einfach persönliche Rekorde zu verfolgen?
Vielleicht ein bisschen. Also ich habe mal gesehen, dass Agüero eigentlich nur seine Trophäen nutzt, um seine Kamera beim Livestream zu halten. Also ich weiß nicht, ob er so viel von Einzelauszeichnungen setzt. Damals war es die Premier League Spieler des Monats Trophäe, die er da eine von 20 genutzt hatte, um die Kamera aufzustellen. Also das nur so am Rande. Aber ich glaube eher, dass es Agüero ins Ausland ziehen wird. Man hört ja, dass eventuell Barcelona Interesse zeigen soll.
Mit Messi, ne?
Genau, dann die Landsmänner wieder vereint, könnte man vermuten. Da ist ja auch Depay im Gespräch. Also da so hört man es wenigstens raus, scheint ein Duell zwischen diesen beiden stattzufinden. Und Agüero wäre wahrscheinlich die günstigere Variante, weil der Vertrag ja ausläuft. Aber auch ein Depay, also ich ist jetzt ein bisschen über die Ligen hin rüber, aber wer jetzt unter der Woche das Spiel gesehen hat, Lyon gegen Monaco, auch unglaubliches Spiel gewesen, Depay, bärenstark.
Jetzt aber Treffer, nicht abschweifen. Vorlage.
Ja, aber ich musste sagen, nur mal ganz kurz, also wer weiß, vielleicht entscheidet sich Barca da so und dann wäre eben die Tür offen für einen anderen Premier League Club, um Agüero zu verpflichten und dass das noch kann, hat er mal wieder gegen Crystal Palace gezeigt.
Ja, das Spiel war auch deswegen so interessant, weil ja, das Spiel hätte Pep und City zum Meister machen können oder zumindest der Spieltag an sich, weil es brauchte nur einen Sieg von Man City und eine Niederlage von Man United gegen Liverpool, dann wäre die Meisterschaft von Man City offiziell gewesen. Ja, durch den Ausfall des anderen Spiels ist City jetzt noch nicht rechnerisch Meister, aber ich denke mal, wir alle sind uns einig, da passiert nichts mehr. Kurzes Freak-Wissen noch für den einen oder anderen, den es vielleicht noch interessiert. Kurzer Blick auf Crystal Palace, den Gegner von Man City. Die haben wirklich mit der besten Elf gespielt und hatten da irgendwie trotzdem wenig zu melden gegen die, ja, gegen die C-Elf von Man City, man kann es ja nur so sagen. Natürlich auch enttäuschend, weil man sich gegen diese Man City-Elf als Premier Leagueist einfach Chancen ausrechnen muss, finde ich. Roy Hodgson, der Trainer von Crystal Palace, sitzt da auch nicht mehr so sicher im Sattel, was man da so von der Insel hört. Ich will jetzt da nicht irgendwie zu viel prophezeien, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Roy Hodgson und Crystal Palace zum Ende der Saison getrennte Wege gehen, weil davon Weiterentwicklung auch nicht mehr viel zu sehen ist. Das war es dann mit diesem Spiel. Wir machen weiter mit einem nächsten Spiel und zwar auch ein Freak-Spiel, wenn man so will, und zwar Brighton gegen Leeds United. Ein ziemlich wichtiges Spiel für Brighton, das ja nach wie vor im Abstiegskampf ja war vor dieser Partie. Mit einem Sieg war es vollkommen klar, dass man sich da jetzt gut rausspielen könnte aus dem Abstiegskampf. Und ich denke, das haben sie jetzt auch bewiesen. Brighton sollte die Klasse halten, auch durch diesen 2-0-Erfolg gegen Leeds United und Marcelo Bielsa. Vollkommen ungefährdet der Sieg, deswegen war es auch für mich so überraschend. Du denkst ja einfach, Leeds sollte gegen diesen Abstiegskandidaten zumindest die Oberhand behalten. Aber Brighton hat sie wirklich an die Wand gespielt, hatte da Torchance um Torchance. Und das Problem von Brighton in dieser Saison war ja meistens die Chancenverwertung. Sie haben sich ja unfassbar viele Chancen das ganze Jahr über rausgespielt, aber hatten eben keinen Finisher, keinen, der die Bälle vorne reinhaut. Den suchen sie nach wie vor. Zumindest kam da jetzt Danny Welbeck in den letzten Spielen ein bisschen mehr in diese Richtung. Und Danny Welbeck hat auch hier wieder getroffen, hat das 2-0 erzielt. Das 1-0 konnte Pascal Groß, der alte Ingolstädter, muss man ja sagen, erzielen durch einen Elfmeter. Willst du noch irgendwas sagen zu dem Spiel?
Ja, nochmal ganz kurz zu den Toren, ist vielleicht ganz interessant. Eigentlich ungewöhnlich für Leeds, haben sich defensiv sehr dumm verhalten vor dem Elfmeter, als Alioski völlig unnötig einen Gegner da zu Fall gebracht hat, dann Pascal Groß den Elfmeter verwandeln können. Und beim zweiten Tor, also du bist da jetzt so drüber geflogen, ich finde Danny Welbeck ein absolutes Traumtor gewesen. Ja. Also wie er sich den mit der Hacke vorlegt, das Tempo mitnimmt, eiskalt abschließt. Also das war wirklich ein Top-Stürmer, eine Top-Stürmer-Aktion. Und das macht wirklich Laune. Also Danny Welbeck, vielleicht der nächste englische Stürmer, der in den nächsten Wochen auf sich aufmerksam machen kann.
Also ich freue mich wirklich richtig für Brighton, dass sie die Liga halten. Die spielen einen wunderschönen Fußball. Ich will jetzt nicht schon wieder in diese Kerbe schlagen, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, glaube ich. Aber Brighton wirklich ein super Fußball. Und ich glaube, wenn die vielleicht ein, zwei Stürmer in der Transferperiode verpflichten können, dann noch vielleicht einen Sechser, der ein bisschen mehr Struktur da reinbringt, dann ist es auch eine Mannschaft für mich, die um einen Top-8-Platz spielen kann. Ich will jetzt nicht zu viel da versprechen, aber auf Brighton sollte man definitiv ein Auge behalten in der nächsten Saison. Dieses Spiel konnten sie jetzt mit 2-0 für sich entscheiden. Und damit haben sie sich jetzt wohl aus dem Abstiegskampf herausgeschossen. Das nächste Spiel auf unserer Agenda, das war so ein bisschen das Verfolgerduell um Europa. Der FC Everton hat da gespielt gegen Aston Villa. Das Spiel muss man kurz noch sagen, obwohl wir jetzt schon den 34. Spieltag schreiben. Es war die erste Begegnung dieser beiden Mannschaften in dieser Saison. Durch die Corona-Pause von Aston Villa konnte damals das Hinspiel nicht stattfinden. Und dementsprechend jetzt am 34. Spieltag zum ersten Mal diese Begegnung in der Saison definitiv eine Erwähnung wert. Und am Ende war es dann wirklich ein wahnsinnig furioses und interessantes Spiel. Bei Aston Villa fällt ja nach wie vor Jack Grealish aus. Man hört, dass er nächste Woche gegen Man United vielleicht wieder fit sein soll. Natürlich passendes Spiel, um zurückzukehren. Beim FC Everton hat sich in der Aufwärmphase James Rodriguez verletzt. Dementsprechend konnten da diese beiden Kreativposten nicht am Spiel teilnehmen.
Genau, aber man muss natürlich festhalten, dass Everton insgesamt immer noch individuell wesentlich besser aufgestellt ist. Also auch ein Iwobi, der jetzt James Rodriguez ersetzt hat, ein Spieler mit extremer Qualität, mit extremer Geschwindigkeit, ein Richarlison, der vor 3, 4 Wochen, glaube ich, auch eine unglaublich gute Phase hatte, wo er eigentlich jedes Spiel getroffen hat. Vorne ein Calvert-Lewin, der auch wieder erfolgreich sein konnte per Kopf. Also wirklich eine starke, starke Mannschaft, die da trotzdem auf dem Feld stand. Aber die Villains, deine Mannschaft konnte gut dagegen halten, wo mal wieder Ross Barkley in der Startaufstellung stand. Also wir haben ihn ja nicht so rühmlich behandelt hier in unseren Folgen. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen einschränken. Auch wenn er beim Gegentor der
Jetzt sei mal
zugeteilte Mann
wenigstens
war.
ehrlich. Also du hast mir vor der Folge noch
Ja.
gesagt, guck dir mal Barclay bei der Ecke an. Ich war voll des Lobes für Barclay in diesem Spiel, muss ich auch mal sagen. Also ich kann auch quasi mal meine eigene Position revidieren. Und du wolltest mich hier wieder provozieren und hast gesagt, dass Barclay bei der Ecke natürlich wieder nichts gemacht hat
Ja,
beim Gegentor. Jetzt
genau
sei doch
da
mal
wollte ich
wenigstens
auch anfangen.
ehrlich.
Ist ja auch richtig, wollte ich auch anfangen, ist ja auch mein Punkt. Ich sage, sowas kann nicht passieren. Erstens, katastrophale Zuteilung, also ein Ross Barkley mit seinen Defensivqualitäten im negativen Sinne gegen einen Calvert-Lewin bei der Ecke aufzustellen, ist ein extremes Missmanagement. Also.
Ganz kurz, Calvert-Lewin hat einfach schon 7 Kopfballtore gemacht. Das kann mir doch keiner erzählen. Calvert-Lewin, ein einziger Spieler, macht 7 Kopfballtore alleine. Das ist ja unfassbar.
Ja, vor allem bespricht man noch sowas auch, oder? Zuteilung, kopfballstarke Spieler,
Vor
also.
allem, wenn du John Terry als Co-Trainer hast. Ich denke mal, es gibt keinen Spieler, der Ecken und Standards so gut verteidigen konnte in der Premier League-Geschichte wie John Terry. Und ja, du hast vollkommen recht. Ich bin ja Aston Villa Insider, wenn ich mich mal kurz so outen kann. Und die Zuteilung zerbereitet mir wirklich nach wie vor Kopfschmerzen, aber wirklich während jedem Spiel. Du hast ja dann mit Tyrone Mings und Ezri Konsa bei Aston Villa wohl mit die kopfballstärksten Innenverteidiger in der ganzen Liga. Aber dann am Ende des Tages geht ein Ross Barkley zu Dominic Calvert-Lewin bei der Ecke. Natürlich eine unfassbar schlechte Zuteilung. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass Mings und Konsa die Ecken im Raum verteidigen und gar nicht erst in ein Kopfballduell selber einsteigen sollen. Aber definitiv eine Katastrophe.
Ja, das mit mäßigem Erfolg. Aber die Villains konnten das Spiel eben drehen und der entscheidende Torschütze war,
Nee,
wie
wir
es.
konnten es nicht drehen, ganz kurz. Wir haben
Na,
geführt, ja.
aber sie konnten es gewinnen, so rum ist
Ja.
dann richtig wenigstens. Und der Siegtorschütze zum 2:1 war El Ghazi, darauf wollte ich hinaus, der die letzte Zeit immer wieder durch schöne Tore auffällt und er hat allgemein einen super Abschluss und konnte auch da wieder so ein bisschen in Robbenmanier nur von der anderen Seite nach innen ziehen und mit rechts wirklich einen super Schlenzer ins Eck setzen. Wichtiger Dreier für Villa, die ja auch jetzt so ein bisschen Richtung Conference League oder eventuell sogar Europa League schielen können.
Ja, lass mich noch kurz was zu Anwar El Ghazi sagen. Natürlich will ich da noch zu meiner Meinung hier äußern. Er ist für mich einer der, ja, ich sag mal, unterbewertesten Spieler in der ganzen Premier League. Also der ist total underrated. Der hat erst 40% aller möglichen Spielminuten in dieser Ligasaison hinter sich oder bestritten, hat aber trotzdem schon 8 Saisontore. Jetzt überleg dir mal, wie viele Tore der hätte, wenn der irgendwie schon 70% gespielt hätte der Minuten. Es wären da bestimmt 14, 15 gewesen. Also unfassbar für einen Außenspieler. Dein Abschluss ist einfach von einer anderen Welt. Auch in diesem Spiel hat es wieder gezeigt und konnte da das so wichtige 2:1 für die Villains erzielen. Und jetzt, du hast es schon gesagt, es wird vielleicht sogar nochmal zwischen diesen beiden Mannschaften eng um Europa. Sie trennen jetzt nur 4 Punkte. Und man muss dazu noch sagen, sie spielen nochmal gegeneinander. Und wenn der Aston Villa nochmal gewinnen sollte, dieses Mal zu Hause, wäre die Lücke fast schon geschlossen. Und dann wäre man komplett dran an der Europa League. Würdest du mir da Hoffnungen machen?
Ja, durchaus. Also die Form spricht ja für Villa. Sie haben jetzt einen direkten Konkurrenten geschlagen, gegen den sie auch nochmal spielen. Aber ich würde nochmal dich gerne fragen, also du hast jetzt El Ghazi gerade so gelobt. Glaubst du denn, dass er auch bei einer Gülisch-Rückkehr noch Chancen auf die Startelf hat? Weil diese 40% der Spielminuten sind natürlich ein bisschen begünstigt durch den Ausfall von Jack Grealish. Und da konnte er eben in die Bresche springen und auch die Abschlüsse suchen, wo eben sonst ein Grealish eher stand.
Du wirst wirklich lachen. Ich habe mir genau diese Frage gestellt. Weil wenn Grealish nächste Woche womöglich zurückkehren sollte, ist natürlich die Frage, was macht man jetzt mit El Ghazi? Ne? Ich habe mir während des Spiels genau diese Frage gestellt, weil ich nach wie vor, oder wie gesagt, ein großer El Ghazi-Fan bin. Grealish muss natürlich spielen, sobald er einsatzbereit ist. Dementsprechend würde ich einfach mal auf die andere Seite des Platzes einen Blick werfen, des Platzes, und dann sieht man auf einmal Bertrand Traoré. Der hat für mich in den letzten Wochen überhaupt keine gute Figur abgegeben auf dem rechten Flügel. Und auch Ross Barkley sollte da für mich seinen Stammplatz oder seinen Stammplatz nicht behalten bei einer Grealish-Rückkehr. Dementsprechend würde ich einfach mal El Ghazi weiterhin auf links halten. Ich würde Grealish dann als Zehner für Barkley bringen. Und auf rechts würde ich nochmal schauen, was ich mache. Vielleicht würde ich auch nach wie vor mit Traoré gehen. Aber ich denke mal, El Ghazi und Grealish sollten da spielen, wenn sie weiterhin oder wenn sie beide einsatzbereit sind.
Okay, dann noch mal kurz zur Saisonprognose. Du hast es angesprochen. Die Conference League, also der dritte europäische Wettbewerb, ist ein realistisches Ziel für Aston Villa. Jetzt mal kurz so als Fan gefragt, würdest du dich da überhaupt drüber freuen? Weil es ist ja von vielen verschrien und gerade in England, dann nimmt man ja nicht mal die Europa League richtig ernst. Also nimmt man dann diese dritte Liga international quasi ernst?
War das nicht Max Kruse, der meinte, er hätte da absolut keinen Bock drauf auf
Genau,
diese Liga?
ja,
Ja,
ehrlich wie immer.
genau. Kruse meinte, er wird da natürlich nicht spielen wollen. Also ich als Aston Villa-Fan muss sagen, ich würde eigentlich jede Liga nehmen außerhalb von England. Also Europa wäre da bei mir immer herzlich willkommen. Egal, ob es jetzt die Champions League, Euro League oder Conference League wäre. Einfach dieser Traum. Ja, man war vor 3 Jahren noch tief in der zweiten Liga verwurzelt. Hätte sich gar nicht gedacht, jetzt aufzusteigen. Dann ist man aufgestiegen und dann einige Jahre später spricht man darüber, ob man jetzt doch nicht in die Conference League lieber will. Ich denke,
Ja.
das ist irgendwie absurd. Das muss jeder Fan einfach annehmen. Ich habe ja schon quasi geträumt von diesem Spiel. Vielleicht Gladbach gegen Aston Villa in der Conference League. Müssen wir nochmal ausmachen, in welchen Block wir dann reingehen.
Ja.
Also vielleicht überrede ich dich ja doch, dass du mitkommst in den Villa-Block.
Sieht schlecht aus.
Ich gebe den Trikot von mir und dann bist du da undercover unterwegs. Aber nee, natürlich, Conference League wäre herzlich willkommen bei mir, aber ich will jetzt nicht zu optimistisch sein. Und nachher wird es dann doch nichts. Wir gehen jetzt nochmal zum nächsten Spiel weiter. Und das heißt Tottenham gegen Sheffield United. Allein die Paarung war jetzt kein Weltklasse-Spiel. Sheffield natürlich schon abgestiegen. Ich finde es immer ganz spannend, was dann solche Mannschaften machen, die schon abgestiegen sind. Auch in puncto Wettbewerbsverzerrung irgendwie, weil strengen die sich noch vollkommen an, so. Und in diesem Spiel war es dann auch erwartet deutlich. Tottenham konnte dann Sheffield mit 4:0 nach Hause schicken. Und viel wichtiger für Tottenham als dieser Sieg waren die 3 Punkte. Tottenham konnte nämlich jetzt auf den 5. Platz springen, hat sich jetzt vor West Ham und Liverpool gesetzt in der Tabelle, natürlich auch mit einem Spiel mehr, aber trotzdem ein riesiger Sprung. Und am Ende war es dann Gareth Bale, der da die Überschriften abgreifen konnte.
Genau, vielleicht nochmal kurz zum Personal, um das Ganze ein bisschen einzuleiten. Da gab es doch ein paar Überraschungen, also gerade in der Offensive ein Dele Alli, ich glaube erst zum 4. oder 5. Mal in der Startelf diese Saison, ein Gareth Bale wieder in der Startelf, Lo Celso auf der 6,
Sehr
also
komisch, ja.
kein Ndombele, kein Sissoko, also eine wesentlich offensivere Aufstellung. Vielleicht möchte da der neue Trainer sich auch aktiv von Mourinho eben absetzen und ein bisschen unterscheiden. Und in diesem Spiel, ich meine, gut, ist natürlich auch der Tabellenletzte gewesen, da gehört nicht so viel Mut dazu, die Offensiven aufs Feld zu lassen, aber trotzdem wurde es eben belohnt und ein wirklich herausragend aufgelegter Gareth Bale mit 3 Toren und was für welche. Also bei einem Tor,
Ja.
wirklich, da kann er den Ball in die Ecke schieben, 80, 90% der Stürmer machen den auch rein.
Ganz kurz, wir müssen das Tor ein bisschen mehr würdigen.
Mal
Das
zu mehr,
geht nicht so. Also, wir besprechen es nochmal ganz kurz, das Tor. Also ein langer Ball kommt, du kannst mir auch gerne helfen natürlich, ein langer Ball kommt, Bale hat den Ball und läuft 30, 40 Meter ungefähr auf das Tor zu, in dem nur noch Aaron Ramsdale steht. So. Als Stürmer, wenn man so viel Zeit hat, kommt man natürlich schnell ins Grübeln. Und die meisten Stürmer auf der ganzen Welt seit 50 Jahren bringen dann nachher irgendwie einen ganz, ganz miesen Abschluss daraus. Also die schieben den, die versuchen den zu schieben irgendwie durch die Beine. Das sieht meistens irgendwie krampfhaft aus. Aber was macht Bale?
Genau, Bale guckt den Torwart aus, aber dann schießt er nicht flach, wie es die meisten machen würden, sondern er nagelt das Ding wirklich genau in den Winkel. Also ich weiß nicht, es hat mich extrem daran erinnert, wenn es noch einer weiß, Suarez gegen Paris in der Champions League, nachdem er David Luiz, was damals noch bei Paris in der Innenverteidigung, getunnelt hat und dann den Ball auch wunderschön rechts oben reinschlänzt. Also wirklich eine Parallele. Und
aber ganz kurz, Bale schlänzt ihn ja gar nicht. Der haut den mit Vollspann dem Torwart um die Ohren und der geht wirklich genau in diesen Knick, wo sich Latte und Pfosten treffen. Einfach die 10 cm, die da frei waren, nutzt er perfekt aus. Ein Wahnsinnstor von Gareth Bale, der jetzt in Fahrt kommt, nachdem Mourinho da entlassen wurde. Da gab es ja auch diese kleine Stichelei von Bale, als Mourinho rausgeworfen wurde. Da wurde er gefragt, was sich jetzt geändert hätte. Da meinte er, ja, vielleicht greifen wir jetzt mal an und verteidigen nicht nur 90 Minuten. Natürlich, also ich mag sowas überhaupt gar nicht, wenn Spieler gegen entlassene Trainer nachsticheln. Das ist für mich ein schlechter Stil. Vor allem, wenn du Gareth Bale heißt, der nur lachend über die ganze Saison auf der Bank saß. Hätte mich schon sehr provoziert als Tottenham-Fan. Aber wie dem auch sei, Bale hier mit 3 Toren. Ich denke, er macht sich schon mal warm für die EM im kommenden Sommer.
Genau, vielleicht noch zu seiner Person. Ich glaube auch, dass das bei so Problemspielern immer extrem viel damit zusammenhängt, wie sie sich wohlfühlen, wie das Vertrauen da ist.
Oh nee, jetzt nicht diese Wohlfühl.
Doch. Das gehört dazu. Der Fußball wird im Kopf entschieden, so ist richtig.
Oh.
Ich glaube, wenn du ein angenehmes Klima hast, einen Coach, der dir vertraut, schau dir einen Jesse Lingard an. Das ist doch alles Kopfsache. Das ist Form, das ist Kopfsache, das ist Vertrauen. Und wenn diese Sachen eben zusammenspielen, wie es beim Gareth Bale eventuell jetzt wieder der Fall sein könnte, kann ich mir auch vorstellen, dass so Leistungen konstant bleiben, oder habe ich dir jetzt völlig widersprochen?
Nee, nicht widersprochen, aber diese ganze Kopf, ich sag das Wort jetzt nicht, aber diese ganze Kopfsache ist für mich kompletter Blödsinn bei einem Spieler wie Gareth Bale. Der hat seit 10, 15 Jahren gezeigt, dass er einer der besten Spieler auf der ganzen Welt ist. Wir alle haben Sachen gesehen bei Real Madrid damals, die hätte wohl kein anderer machen können. Der braucht für mich gar keinen Kopf. Der hat seinen linken Fuß und das war's. Und wenn er einfach nur ein bisschen mit Esprit, mit so ein bisschen Willen nur mal in ein ganz normales Spiel reingehen würde, wäre das schon eine tolle Sache. Da braucht er für mich jetzt kein Mentalitätsmonster sein. Einfach nur mal normal spielen, sich nicht hängen lassen und dann geht's doch eigentlich auch.
Ja, dann wollen wir jetzt zum Abschluss noch einmal die restlichen Spiele wenigstens im Ergebnis durchgehen. Da hat den Anfang Southampton gegen Leicester gemacht. Sie trennten sich 1-1.
Ja, herber Rückschlag für Leicester. Was die Champions League angeht, natürlich haben sie da nach wie vor die beste Position, sind Dritter und haben noch einige Punkte Vorsprung, nämlich 7 Punkte Vorsprung auf Tottenham. Tottenham belegt ja den ersten Europa League Platz, also hat Leicester, wie gesagt, 7 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions League Platz. Aber mit einem Sieg, das war ja eigentlich ein Pflichtsieg gegen Southampton, hätte man da fast schon alles sicher machen können. Und so hat man jetzt die ganzen anderen Mannschaften nochmal rankommen lassen. Ich will jetzt ja nicht wieder das Ungute beschwören für Leicester. Es war ja in den letzten Spielzeiten immer so, dass sie ganz nah dran waren an der Champions League und dann am Ende nochmal versagt haben. Und ich hoffe jetzt wirklich fast für sie, dass sie es dieses Mal schaffen. Auch hoffe ich es für sie, weil sie eben keiner dieser Big Six Clubs waren, die Premier League verlassen wollten. Und ich hoffe einfach inständig, dass sie jetzt die Big Six mal richtig aufmischen und da einige von ihnen hinter sich lassen, um zu beweisen, dass es nach wie vor möglich ist im Fußball, tolle Leistungen zu erbringen als Mannschaft über eine ganze Saison hinweg. Dann waren die weiteren Partien Man City gegen Crystal Palace, 2-0 gewinnt Pep da. Brighton, wichtige Punkte im Abstiegskampf, gewinnt 2-0 gegen Leeds. Chelsea, da können wir nochmal kurz drüber sprechen, gewinnt gegen Fulham zu Hause mit 2-0. Da gab es nämlich einen sehr spannenden Torschützen.
Genau, da war Kai Havertz in der Hauptrolle, nämlich als Stürmer bzw. als zweite Neun. Neben Timo Werner konnte er 2 Treffer beisteuern. Einer wunderschön vorbereitet von Mason Mount und einer von Timo Werner, der sonst eher blass blieb. Also wurde danach auch von Tuchel nochmal explizit gelobt, hat sich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt und kann sich eventuell auch Hoffnung machen, unter der Woche in der Champions League wieder in der Startelf zu stehen.
Das weitere Spiel hieß dann, Everton unterliegt zu Hause gegen Aston Villa mit 1-2. Newcastle United unterliegt zu Hause ebenfalls dem FC Arsenal mit 0-2. natürlich nochmal ein wichtiges Spiel für Mikel Arteta und Arsenal in Richtung Europa. Wer weiß, wie wichtig dieses Spiel dann noch werden könnte im Nachhinein. Auf jeden Fall schlägt man da Newcastle. Übrigens noch Aubameyang mit einem sehr schönen Tor. Tottenham gewinnt zu Hause, wir haben es angesprochen, mit 4:0 gegen den Absteiger aus Sheffield. Die weiteren Partien, die noch gespielt werden müssen, lauten West Brom gegen Wolverhampton Wanderers und Burnley zu Hause gegen die Europa-Anwärter aus West Ham. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht ganz genau, wann dieses traditionsreiche Spiel von Man United gegen Liverpool nachgeholt wird. Ziemlich spannend finde ich, also wann die das machen, weil jetzt natürlich der Terminkalender eh schon so wahnsinnig eng ist, durch Champions League, durch Europa League und so weiter. Wir werden sehen, wir wissen es noch nicht.
Ich habe aber auch gelesen, dass es durchaus sein kann, dass es nicht wiederholt wird und es als Sieg für Liverpool gewertet wird, weil eben United quasi das verursacht hat und durch mangelnde Sicherheitsmaßnahmen diese Unterbrechung und am Ende auch ja, die Absetzung dieses Spiels irgendwie zu verantworten hat. Fände ich auch irgendwie logisch in sich an der Argumentation und im Endeffekt sind sie auch selber schuld. Du hast gesagt, durch den Fanshop. Also tut mir leid, wie kann man denn das nicht mal ein bisschen absichern, wenn man weiß, dass da so eine Unruhe ist?
Ja, also ich bin jetzt auch kein Sicherheitschef, aber dass es so nicht geht, denke ich mal, ist allen klar. Ja, vor allem ja auch vor diesem Corona-Hintergrund, dass jetzt ja gerade diese ganzen Zonen eigentlich sicher sein sollten für Spieler und Mitglieder der Staffs. Und ja, ich denke mal, eine sehr spannende Thematik. Das war auch irgendwie unser Schwerpunkt heute, sind wir ehrlich.
Ja.
Aber einfach bei diesem wilden Geschehen, da muss man drüber sprechen und das auch wirklich ja, ausführlich. Ansonsten hoffen wir jetzt, dass euch die Folge gefallen hat. Wie immer sind wir jetzt am nächsten Spieltag wieder für euch da. Es geht so langsam wirklich in die heiße Phase. Ich brenne auch schon so richtig. Noch 3 Spieltage sind jetzt zu gehen. Und ja, wirklich sehr gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommen wird. Welche Überraschungen da noch auf uns lauern. Wir werden sehen. Vielen Dank, Leute. Macht's gut.
Ciao, ciao.